Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Dominik Forster. Hallo Dominik, schön, dass du heute da bist bei uns in Bregenz.
Hallo Leute, ich freue mich sehr, bin super gut aufgenommen worden. Das sage ich zwar auch, wenn es nicht so ist, aber in dem Fall ist es wirklich so.
Und du bist nicht nur jetzt heute in dem Podcast oder wenn der denn online geht, du bist auch noch heute am 30. September in Eck zu hören bei einem Vortrag, den wir mit dir anbieten dürfen. Und bei Radio Proton wart ihr gestern auch schon und da wird es auch noch zu hören sein. Ich will gar nicht so lange um einen heißen Brei reden. Ich würde gern direkt reinstarten. Und Dominik, vielleicht kannst du mal für alle, die dich nicht kennen, erzählen, wer du bist, was du machst. Und
mein Name ist Dominik Forster. Ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Bestseller-Autor, Ehemann, Papa und Erfinder von Bock aufs Leben, einer interaktiven Lernplattform für mentale Stärke, Medienkompetenz und Suchtprävention. Echt und kristallklar wie meine Biografie. Und ich bin auf Tour mit meiner Lebensgeschichte. Und mein Leitsatz ist, niemand hat vor, süchtig zu werden. Es gibt niemanden, weltweit absolut niemanden, der aufwacht und sich denkt, Alter, mein Leben ist total geil. Aber ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen mit dem Ziel, in 5 Jahren bin ich total am Arsch. Psychisch krank, Schulden, einfach, ich habe mich selber richtig zerstört. Und pass auf, Masterplan, ja, später bin ich dann tot. Ne? Das klingt absurd, aber man muss das so klar ansprechen, um zu verdeutlichen, dass niemand diesen Plan hat. Niemand plant seinen Absturz. Und wenn ihr die Penner und Assis, die es ja einfach in jeder Stadt gibt, so seht, und ich mache meistens auch Bogen drum, weil mich das einfach triggert. Da muss man sich aber ganz klar bewusst machen, das war nicht den ihr Plan. Das war nicht der Lebensentwurf. Die hatten auch alle Träume, Ziele und Wünsche und Hoffnungen. Und dann gab es aber Schicksalsschläge, die dazu geführt haben, dass die letztendlich dazu führen. Und wenn ich diese Menschen sehe oder wenn ihr diese Menschen seht, und ich bin auch der Meinung, jeder kennt mindestens eine Person, wo man weiß, da läuft es jetzt nicht gut. Ob das der Onkel an Weihnachten ist, der immer besoffen ist oder ne? So. Jeder kennt so diese Leute. Und wenn man diese Leute sieht, dann muss automatisch die Frage kommen, ja, was ist mein Plan fürs Leben? Was muss ich tun, damit mir das A nicht passiert und B, ich mein Leben so gestalte, dass ich da Bock drauf habe? Deswegen ist meine Mission Bock aufs Leben. Und auch ich hatte eben nicht vor, mit 21 im Hochsicherheitsjugendknast zu sitzen, mit Strick um Hals und mir zu überlegen, wie ich mich jetzt am besten, schnellsten und effektivsten umbringe. So. Aber es ist passiert und begonnen hat es damit, dass ich in der Nürnberger Südstadt aufgewachsen bin. Ich wollte Fußballprofi werden. Die Südstadt, das war schon so eine Assi-Gegend, aber als Kind wusste ich das nicht, war mir auch egal, ich wollte nur Fußball spielen. Mein Papa ist schwerer Alkoholiker und meine Mama hat eine Angst- und Panikstörung und die hat sich mittlerweile kaputt konsumiert. Also beide sind ja, schwerbehindert im Prinzip. Sie sind noch am Leben, aber schon lange nicht mehr da. Und das hat sich über die Jahre so aufgebaut. Und als ich klein war, und das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, sie waren absolut liebevoll. Ja, es waren jetzt keine prügelnden Assi-Eltern, sondern ganz liebevolle Menschen, die das Beste für mich und meinen Bruder haben wollten, aber die selber krank waren, weil sie ihre Vergangenheit nicht aufarbeiten konnten. Und mein Papa war zum Beispiel der einzige Papa auf dem Fußballplatz. So. Und ich habe immer wieder gehört, dass es Leute gibt, die Alkoholiker sind und Drogen und sowas und dann dachte ich, das ist bestimmt so eine Art Monster. Also, ne, so ein Monster einfach. Ich hätte niemals gedacht, dass mein Papa, der Held vom Fußballfeld, auch ein Alkoholiker ist, aber so war das. Und Fußball war so mein Ein und Alles. Und hinter jedem süchtigen Menschen steckt eine Geschichte und es gibt immer Schicksalsschläge, die ausschlaggebend dafür sind, dass Konsum stattfindet, dass Kriminalität, Gewalt und sowas. Und bei mir waren es drei Meilensteine, nämlich ich hatte einen schweren Unfall. Einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss. Ich bin von einem Werkstattdach gefallen, weil ich meinen Fußball da hochgeschossen hatte. Wollte ich den holen, wollte durchs Dach schauen. Das Dach ist durchgebrochen, 6 Meter bin ich auf den Boden gestürzt, Schädel dreifach zerbrochen. Ich lag in so einer 2 Meter Blutleiche und die Ärztinnen haben gesagt, also Leute, wenn er Glück hat, ist er schwer behindert, so nie, der kann nie wieder laufen. Wie durch ein Wunder aber konnte ich nach einem halben Jahr wieder Kopfball beim Fußball machen. Ich musste laufen, lesen, sprechen, erst wieder lernen, aber wie ihr merkt, reden und sowas, das ist schon mein Ding. Also es sollte so sein. Der zweite Meilenstein war, ich bin da runtergefallen, habe mich regeneriert und ich war ab da das Wunderkind in unserem Bekanntenkreis. Alles super, Wahnsinn, wie hat er das überlebt, Schule, alle haben mich geliebt und gefeiert. Aber ich war nicht mehr gut in der Schule. Ich habe es nicht aufs Gymnasium geschafft und nicht auf die Realschule. Eventuell lag das daran, dass mir den Schädel dreifach zerbrochen hat, aber man weiß es nicht. So, ich hätte eigentlich auf eine Sonderschule gehen müssen, aber so. Dann kam ich auf eine Hauptschule und da wusste niemand, wer ich bin und von meinem Unfall. Und ich war ängstlich, hässlich und habe da auf die Fresse bekommen. 4 Jahre insgesamt, nicht jeden Tag, aber ich wurde auch angespuckt und einfach, ich glaube, das Schlimmste war die Angst, dass es jederzeit passieren konnte. Und dann habe ich so diese Angst ausgestrahlt und bin auch ständig auf dem Weg nach Hause oder so, bin ich so Straßenschlägern in die Arme gerannt. Also ich habe diese Scheiße quasi förmlich angezogen. Und das ist Meilenstein Nummer 3, den habe ich auch schon verraten. Ich habe selber süchtige Eltern und ich habe bemerkt, dass die Autovermietung, die wir hatten, und die finanziellen Probleme, die damit einhergehen, immer Auslöser waren für Streitereien. Meine Eltern waren schon sehr belastet und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt heimgehe und denen erzähle, dass ich in der Schule auf die Fresse kriege, dann belaste ich die ja noch mehr, dann säuft mein Papa mehr, meine Mama mehr Angstmedikamente, die streiten. Katastrophe. Also habe ich daraus ein Geheimnis gemacht. Und jeder Schultag war einfach scheiße. Er war geprägt von Angst. Und ich hatte ja ich hatte immer so diese Schmerzen im Bauch. Ist interessant, weil ich hatte zweimal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und jetzt auch eine Magenschleimhautentzündung. Und diese Entzündung geht immer von dem Punkt aus, also hier so beim so unterm Dreieck, unterm, wie heißt das, Zwerchfell. So ein bisschen unten drunter. Und genau da hatte ich damals auch immer diese Schmerzen. Immer wenn ich in die Schule bin. So, und die ganze Schule war scheiße und ich war einfach immer auf der Hut, hab geschaut, dass mir keiner in die Fresse haut. Zu Hause war ich dann auch immer auf der Hut, hab immer erzählt, alles super, Mama, ich habe viele Freunde, alles toll. Und ich war immer auf der Hut, und das ist auch so ganz typisch für so Alkoholiker-Kinder, dass man immer schaut, dass jetzt keiner ausrastet. So, immer so auf der Hut, so. Und gleichzeitig habe ich mir geschworen, ich werde niemals Drogen nehmen, niemals rauchen, mich niemals tätowieren lassen. So, kam dann ein bisschen anders. Und für diese Schulzeit hatte ich gar keine Lösung. Ich habe es einfach ertragen. Ich bin zwar in Kampfsport und so, aber als ich den Leuten gesagt habe, ich mache jetzt Karate, habe ich noch mehr auf die Fresse bekommen, weil die gesagt haben, was Karate, du Opfer, Alter, zeig mal. So, also ich war wirklich... So, ich habe die Scheiße, das Unglück gepachtet. Und dann nach der Schule habe ich beschlossen, ich werde jetzt cool. Hatte aber gar keine Ahnung, wie das geht. Ich hatte auch keine Freunde. Es war einfach alles irgendwie Kacke. Und dann bin ich natürlich relativ schnell zu Hip-Hop-Musik gekommen. Erst Eminem, 50 Cent. Habe ich aber nichts verstanden. Verstehe ich heute noch nicht. Aber ich habe verstanden, brauchst coole Klamotten, musst dir eine Gang suchen. Dann dachte ich, fängst du erstmal mit neuen Freunden an. Bin auf eine Jugendfreizeit mitgefahren, habe da Leute kennengelernt. Die haben schon gekifft und so und ich wollte das nie machen. Aber ich fand es total spannend. Und die haben Agro Berlin gehört. Und Agro Berlin war so, also Sido und Bushido, das waren die härtesten Straßenrapper. Und im Prinzip haben beide denke sogar Bushido noch ein bisschen mehr, eine ganze Generation geprägt mit diesem harten Straßending, Dealer sein. So. Bei Bushido weiß man, war jetzt nicht alles ganz so, wie er erzählt hat. Niemand hätte gedacht, dass er RTL-Dokus dreht, aber vor 20 Jahren war es so ganz, ganz heftig. Und dann ist wie so ein Licht aufgegangen. Weil ich habe diese Texte gehört, wo es um Schwulenfeindlichkeit, Drogen, Sex, so auf, ne? Und das war ja sehr, also ich habe diese Lieder gehört und die Videos geschaut und ich hatte echt Angst vor denen. Aber ich war noch mehr begeistert, weil ich mir dachte, den haut keiner in die Fresse. Und ich will auch so sein. Und dann habe ich genau das nachgemacht, was die in den Texten erzählt hat, weil ich sicher war, ich werde dann auch so wie die. Und dann habe ich diesen Weg kopiert, habe mit 17 das erste Mal Drogen genommen, relativ spät. Mit Ende 21 saß ich aber dann schon in Hochsicherheitsjugendhaft für 2 Jahre, 6 Monate. Verurteilt wegen 1,5 Kilo Speed. War auch Glück im Unglück, weil ich hatte so einen mobilen Untergrund-Grow-Keller geplant, so Breaking Bad nur mit Cannabis, mit bewaffneter Drogenkriminalität und diesem ganzen Zeug, und da wäre Haftstrafe so 12 Jahre aufwärts dann gewesen, also irgendwie Glück im Unglück. Knast war ganz schwierig für mich, weil, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Wendepunkt in dieser Story, also ich war das Opfer, dann habe ich neue Freunde kennengelernt und habe Agro Berlin gehört. Dann habe ich Drogen konsumiert. Speed, Koks und Crystal sind selbstbewusstseinssteigernde Drogen. Das heißt, ich habe diese Droge genommen und auf einmal konnte ich in dieser kriminellen Welt dabei sein. Und ich war nicht nur dabei, ich habe dann irgendwann meine eigene Bande gehabt. Ich habe quasi die dann angeführt, die mir in der Schule auf die Fresse gehauen haben. Und dann bin ich einmarschiert und saß dann in der Hochburg dieser psychopathischen Straftäter. Da hatte ich aber gar keine Drogen mehr. Und da war ich wieder der kleine, ängstliche Junge vom Pausenhof. Und das hat mich eben sehr traumatisiert und hat letztendlich zu dem Punkt geführt, wo ich mit dem Strick um den Hals in der Zelle saß und mir ausgemalt habe, wie ich mich jetzt erhänge. Nicht, weil ich sterben wollte, sondern weil ich wusste, ich überlebe diese 2,5 Jahre nicht. Glücklicherweise konnte ich es nicht. Es war jetzt keine Erkenntnis und kein Kämpferwille, sondern ich hatte einfach schlicht und ergreifend zu große Angst, das zu machen. Und dann habe ich aber eine Lösung gefunden, wie ich aus Haft rauskomme, und das alles könnt ihr in meinem Kristallklarbuch nachlesen oder nachhören. Und es ist abgefahren. Jedes Mal, wenn ich das so erzähle, denke ich mir, das ist völlig absurd, weil ich weiß, es ist mir passiert, ich habe die Bilder dazu, aber mein Leben jetzt sieht so aus und ist so vollkommen anders, dass ich oft gar nicht verstehen kann oder glauben kann, dass mir das passiert ist. Und damit es anderen nicht passiert, habe ich beschlossen, meine Geschichte zu erzählen, Prävention zu machen, habe in 10 Jahren über 1000 Vorträge gehalten, 2 Bestseller geschrieben, ein Comic gemacht, frag einen Drogendealer. Leute, natürlich bin ich das, der übt das Überhype-Video mit 10 Millionen Aufrufen in einer Woche. Ja, das war ich. Und aus diesen Anfängen, Buch und Vorträgen und sowas ist jetzt letztendlich eine Lernplattform entstanden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das an 10.000 Schulen weltweit verwendet wird.
Genau, das, dein Hörbuch und auch diese Lernplattform, das werden wir verlinken in den Shownotes, also da kann jeder nur direkt draufklicken und es anschauen, damit man da weiß, von was du sprichst. Und dann kann man auch anhören, was ist nach diesem Wendepunkt passiert und wie ist denn weitergegangen, wie bist du zu dem geworden, wo du jetzt heute bist. Aber wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an deine Situation als Jugendlicher, was denkst du, hätte dir helfen können damals, dass du nicht dort gelandet wärst, wo du denn gelandet bist?
Also ich bin davon überzeugt, dass die Geschichte erzählen, diese Prävention machen, den Menschen, den SchülerInnen beibringen, wie Bock aufs Leben funktioniert, meine Aufgabe ist. Ich musste auf die dunkle Seite, damit ich jetzt davon berichten kann. So, ich sehe das als meine Aufgabe und habe mir selber den Sinn gegeben, den Lebenssinn, das zu machen. Und ich habe die Frage natürlich schon öfter gestellt bekommen und dann habe ich immer versucht, darauf zu antworten, was wäre, wenn und so. Und das ist rückblickend ganz schwierig, weil mir ist das passiert und wie gesagt, es sollte so sein und das, was mir passiert ist und das, was ich getan habe, auch die Haftstrafe und alles völlig zu Recht, das ist passiert und das kann ich nicht mehr beeinflussen, aber ich kann entscheiden, was ich mit meiner Zukunft anstelle und die widme ich eben der Prävention. Es gibt aber so Überschneidungen, die einfach bei allen Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten und abstürzen, einfach da sind. Das sind zum einen das Umfeld. Ganz oft sind es die Eltern, die ihre Traumata, die sie so erlebt haben, nicht aufarbeiten konnten und das dann an die Kinder weitergeben. Und oft ist ja so, man sagt, wenn man seine Eltern, wenn es jetzt kein gutes Verhältnis ist, dann sage ich, ich werde niemals wie ihr. Aber dann 30 Jahre später bist du genauso. Und dann ist ja die Frage, wie kann das sein, obwohl ich das ja, ich will das ja nicht und ich will es ja besser machen, aber wieso bin ich jetzt trotzdem so? Weil unter anderem, ist jetzt so ein bisschen Nerdgelaber und das habe ich mir auch nur von klugen Menschen kopiert, aber es liegt unter anderem an den Spiegelneuronen im Hirn. Das heißt, wir kopieren das Verhalten, was die anderen vorleben. Und wenn jetzt, man muss sich vorstellen, man kommt auf die Welt und ist wie so eine leere Festplatte und dann wirst du ja bespielt mit erstmal dem, was die Eltern denken und auch allein schon, wie du entstanden bist, spielt da mit rein. Bist du ein Wunschkind, gab es viel Streit, Ärger, Missbrauch vielleicht sogar oder sowas, das spielt da schon alles mit rein und dann übernimmst du die Überzeugungen der Eltern und dann Umfeld, das sollte was sein, was du dir selber suchst. Also du setzt dir ein Ziel und dann schließt du dich mit Menschen zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. Also die gleiche Vorstellung haben, die gleichen Werte und sowas. Und das ist in der Regel nicht der Fall, weil du kommst auf eine Schule und da entscheiden die Noten darüber. Dann kommst du dahin und dann bist du in irgendeiner Klasse und 80% davon findest du scheiße und mit den anderen hängst du halt ab, weil was sollst du sonst machen? Und dann führt eins zum anderen und du bestimmst und entscheidest nicht selber, zu welcher Gruppe du gehören willst, sondern du läufst einfach so mit. Und dann ist es mehr oder weniger wie so ein Glücksspiel. Probiert ihr Drogen aus oder nicht? Und es wird auf jeden Fall der Fall sein, weil wenn alle planlos sich durchs Leben treiben und auf Social Media, Insta, TikTok abhängen, sich die ganze Zeit reinziehen, was die anderen für ein geiles Leben haben, dann schürt es Unzufriedenheit. Du suchst eine Lösung für deine komplexen Probleme. Dann kommt jemand, sagt, wirf mal die Pille und alles ist geil. Du machst es und denkst, ha, ja Mann, ich habe die Lösung all meiner Probleme. Klar, die anderen kacken ab, aber ich nicht. Auch nur ein paar Mal, nur mal ein paar Mal ausprobieren, ein, zwei Mal. Ja, eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr konsumieren, aber ja, komm, heute nochmal und dann bist du schon drin.
Du hast vorhin schon erzählt, du bist jetzt ja öfter auch in Schulen oder ständig in Schulen unterwegs und berichtest da vor deinem Leben und machst einen Vortrag. Was sind so Reaktionen, die dir begegnen, wenn du von deiner Geschichte erzählst oder deinen Vortrag hältst?
Es ist ein einfaches Prinzip, das ich mir vor 13 Jahren ausgedacht habe, und zwar, oder vor 14 Jahren, saß ich auf Therapie in vielen, immer im Stuhlkreis und da waren quasi meine Mitklienten, also die Kranken, wir saßen alle in einem Kreis und dann gab es so die TherapeutInnen, so die Gesunden. Und dann musstest du vor allen, die du nicht kanntest, die du auch nicht leiden konntest, aber du warst halt hier auf der Therapie, musstest du deine Geschichte erzählen. Wildfremden Menschen, von denen du nichts weißt und so, und dann, während du erzählst, dann lachen die und so und irgendwie so, also, Opfer und so. Und das war für mich immer ganz unangenehm. Und dann dachte ich, ganz seltsam, dass man das macht. Viel sinnvoller wäre es doch, wenn ich meine Geschichte erzähle und mir dann im Anschluss die Menschen auch ihre Geschichte erzählen. Weil wenn ich erzähle, ich wurde in der Schule geschlagen, mein Papa ist Alkoholiker, ich bin oft hilflos und dir geht's auch so und ich erzähle dir das, dann wirst du es mir auch erzählen. Und ich dachte, dass das so ist und für mich war das völlig logisch und auch verrückt, dass das nicht so ist. Und dann habe ich begonnen, da die Geschichte zu erzählen und es ist immer so. Egal bei welchen dieser 1000 Auftritte, egal ob das SchülerInnen sind oder Lehrkräfte oder Eltern oder egal wer, die Tatsache, dass ich meine Geschichte erzähle, führt dazu, dass mir ihre erzählt wird. Und dann hat man eine Verbindung, die intensiver ist, als wenn man irgendwie 10 Jahre miteinander Zeit verbringt im Büro oder irgendwas. So, es ist einfach dieser Zugang auf Augenhöhe. Und wenn dieser Zugang da ist, dann kann ich mit den Leuten arbeiten. Oder könnte mit den Leuten arbeiten. In der Vergangenheit war es dann so, dass ich ja, dann war ja der Auftritt vorbei. Und genau da muss man aber weitermachen. Und genau deshalb habe ich mir überlegt, okay, wir brauchen diese ganzen Inhalte als Programm, als eigenes Unterrichtsfach, als Art Mediathek, wo man sich einloggen kann und Unterricht machen kann. Und genau das gibt's. Und während wir jetzt miteinander sprechen, verwenden das 50 Schulen im Unterricht.
Wir haben das, bevor wir mit dem Podcast gestartet haben, haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass das ja eigentlich auch so gut passt, von wegen mir mit dem Familienverband und was wir machen. Und du hast schon gesagt, dass du unser Vater sein Projekt auch cool findest und dass das ja irgendwie auch anschließt an das Ganze. Wenn du jetzt aber denkst, was Eltern konkret auch schon tun können, vielleicht unter anderem auch sowas unterstützen, damit sie Kinder stärken, dass die vielleicht gar nicht erst in so Abhängigkeit oder überhaupt in so eine Gruppe kommen, keine Ahnung. Könntest du irgendwie, du selber auch als Papa, den Eltern was mitgeben? Wie soll ich in der Familie das handhaben, das Thema? Soll ich es ansprechen? Soll ich nicht drüber reden? Soll ich ein Verbot aussprechen? Soll ich kein Verbot aussprechen?
Ja, die Rolle des Papas. Meine Töchterchen, das kann ich verraten, die sind noch jung, die sind noch klein. Und ich mache mir natürlich auch die Gedanken darüber. Und vor allem, weil das jetzt ja meine Mission ist, so wie gehe ich damit um? Und ich rechne damit, also irgendwann wird der Tag kommen, die sind dann auf Partys und feiern und so, und dann wird irgendwann die Situation kommen, dass die vollgekotzt irgendwo sind. So. Und dann muss der erste Gedanke sein, ich muss Papa anrufen. So. Und ich werde nicht begeistert sein, mein vollgekotztes Kind irgendwo da so. Aber ich muss das schaffen, ich muss diesen Zugang haben, weil bei mir und bei all meinen FreundInnen war das so, dass der erste Gedanke ist, meine Eltern dürfen das niemals wissen, die bringen mich um. So, und dann wird es nämlich gefährlich, weil also die Tatsache, dass Menschen, Kinder, Jugendliche ausprobieren, ihre Erfahrungen machen, das ist einfach gegeben. Das ist genauso wie, sie werden auf Social Media abhängen und man kann das nicht verhindern, man kann ihnen aber einen Umgang damit beibringen. Und so ist auch beim Feiern, weil gefährlich wird es ja dann, wenn jetzt die feiern, aber niemand weiß, dass die feiern, die sich irgendwas einklinken, niemand weiß ja, dass das überhaupt alles passiert. Und wenn was passiert, dann weiß man auch gar nicht, wo das ist. Und die Leute trauen sich nicht, einen Krankenwagen zu rufen, Polizei, Eltern, weil dann gibt es Ärger. Das heißt, die machen das im Verborgenen und dann ist gefährlich. Einfach mal, um das zu verdeutlichen, ein Krankenwagen braucht im Schnitt 7 Minuten bis zum Unfallort, wenn er weiß, wo das ist. Ja, wenn ich anrufe und sage, hier in der Straße, Eckhardtstraße, da kommen Sie schnell, okay. Was machen aber die ganzen Kids, die nicht in den Club dürfen oder irgendwo zu Hause feiern, die treffen sich irgendwo im Wald, laufen irgendwo hin, haben selber keine Ahnung, wo die sind. Und wenn was passiert, dann können die gar keine Hilfe holen, weil sie nicht wissen, wo sie sind. Heißt, daran sterben die Leute. Und wir müssen diesen Zugang, ich glaube, wichtig ist, dass man in Kontakt bleibt, dass man immer ein offenes Ohr hat, gleichzeitig auch Gefühle offen anspricht. Also das, was wir brauchen, ist ein Zugang zu Gefühlen. Und wenn ich Es gibt Tage, da denke ich wieder selber, das Voss hast einfach drauf, alles, Beruf funktioniert, Sport super, Kinder mit Emotionen begleiten, alles durch, so 16.30 Uhr, denke ich, kann alles. 17 Uhr bin ich Mental Breakdown, völlig fertig, denke ich, kann gar nichts. Und schrei dann auch öfter oder mach Sachen, die mir dann leid tun. Und dann ist es wichtig, den Kindern auch zu sagen, so jetzt, Papa ist auch müde und überfordert, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. So, das ist unsere Grenze, da bist du drüber, das geht nicht, aber wie ich dich jetzt angeschrien habe, das war falsch. So, und das, ne, dass Kinder merken, auch Erwachsene machen Fehler, vor allem Erwachsene machen Fehler, und dass man das ansprechen darf, dass man zusammen sein darf. Früher war es ja eher so Autorität, ich bin der Vater, wenn das Kind jetzt da blöd am Tisch ist, dann haue ich in die Fresse, damit es pariert. Also, das ist die Anleitung für Zwänge und Sucht. So. Und das müssen wir aufbrechen, eben durch so einfach Gespräche. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das, was ihr macht, ist, also ich, mein Herz ist erfüllt mit Freude, es ist einfach grandios, weil ich eben auch so ein Netzwerk erstellen will, wollte. Jetzt nur noch die Frage, wie wir jetzt das zusammenbringen. Von Eltern, die ein Netzwerk haben, einen Platz haben, wo sie sich einfach öffnen können. Ich habe jetzt, ich bastel gerade an einem streng geheimen Elternmentoring und unter anderem sind da Menschen, deren Kinder in Haft sind. Und im Bestfall machen wir eine Prävention, das heißt, Aufruf an die Eltern, ihr müsst jetzt schon damit anfangen, euch Gedanken zu machen, was sind die Gefahren von Social Media, Drogensüchte, Erpressung, wie geht es alles, weil wir ja verhindern wollen, dass es überhaupt dazu kommt. Weil viele melden sich erst, wenn das Kind schon irgendwie kriminell und Drogen, man weiß jetzt gar nicht was, aber irgendwas ist da. Und bei den Leuten, die ich jetzt da begleite, war es eben so, dass die sich gemeldet haben, Kind hat Konsum und Kriminalität, die wissen aber nicht was. Und in der Zeit, wo ich geantwortet habe, haben die gesagt, ja, jetzt sitzt schon in Haft, jetzt auch zu spät. Es ist nie zu spät für irgendwas, weil jetzt die Haft ist eine Endstation, es ist wie eine Wand, die dir in die Fresse haut und sagt, den Weg, den du einschlägst, ist nicht der richtige. Und jetzt kannst du ja aber dein Leben von da aus neu formatieren, vorausgesetzt du weißt, wie es geht. Und diese Eltern, die hatten absolut niemanden, dem sie sich anvertrauen konnten. Und es hat mehrere schwierige und schlimme Dinge zur Folge, nämlich dieses Stigmata, weil die anderen kriegen ja irgendwann mit, dein Kind ist ja gar nicht mehr da, was ist denn los? Ständig ja, wurde mit Drogen abgekackt im Knast, alle reden über dich, schlechte Mutter, oder zumindest sind es die Gedanken. Und diese Tatsache, dass das Kind in Haft ist, also da ganz viel Leid entsteht, aber auch gleichzeitig ganz viel Wut da ist, weil oftmals haben die Kinder dann ihre Eltern beklaut, was ich auch gemacht habe, weil es da einfach so einfach geht. Die Eltern sind so, klammern sich an jeden Strohhalm. Und dann steigst du bei denen in der Nacht ein und klaust irgendwelche Sachen, um dir Drogen zu kaufen. Also so ist es. Du bist sauer auf die, aber es sind ja deine Kinder und du kannst am Leben nicht mehr teilhaben, weil dich deine Gedanken und deine Scham einfach blockieren und auffressen. Und es ist so wichtig, einen Ort zu schaffen, wo man darüber sprechen kann und diese Schuld wegnimmt. Weil so Gespräche laufen irgendwie mal ähnlich. Das Kind, das im Knast sitzt, sagt, ihr scheiß Eltern, Alter, ihr seid schuld. Und die Eltern sagen, ja, weil du so viel Scheiße gemacht hast, bin ich so. Ne? Immer dieses Schuld. Und aus Schuldzuweisung kann selten bis gar nicht irgendwas Tolles entstehen. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, ohne Schuldzuweisung und ohne Bewertung, und das ist natürlich ganz schwer, wenn es um solche Sachen geht, herauszufinden, wie sieht es denn bei dem aus? Also ich muss quasi deine Position einnehmen, damit ich verstehe, so, einen Zugang schaffen. So, und dann einen gemeinsamen Nenner finden und dann da wieder drauf aufbauen. Und Perfekt ist es natürlich, wenn ein Familienverband einfach Events anbietet, wo Eltern hinkommen können, mit ihren Kindern andere Eltern kennenlernen und einfach Stück für Stück aufeinander aufbauen und eine Gemeinschaft vorfinden, weil eine Gemeinschaft, ja, es gibt es jetzt heutzutage immer weniger. Wir haben auch keine richtigen Freunde mehr, sondern es ist alles so. Ich habe natürlich 2000 Abonnenten und so Leute auf Social Media, aber ich kenne die alle gar nicht. Und wenn es mir schlecht geht, habe ich niemanden, den ich anrufen kann. Und deswegen müssen wir hin zu einer Gemeinschaft. Gemeinsam was erleben und dadurch entsteht dann echte Bindung.
Hier darf ich gerade sagen, ich fühle mich heute in dem Podcast richtig unnötig, weil du sogar alle meine Fragen, die ich so aufgeschrieben habe, die du schon beantwortest, bevor ich sie überhaupt stellen kann.
Das liegt aber daran, dass ich hier einfach ein gutes Gefühl habe, weil ich finde, du magst es sehr gut und die Fragen, die du jetzt letztendlich stellst, ist eigentlich egal. Es geht eher um das Gefühl, was du mir vermittelst. Sprich, ich kann mir eh nicht merken, was waren jetzt die Fragen, was hast du jetzt eigentlich erzählt, keine Ahnung, aber ich werde nie vergessen, dass ich mich hier so gut gefühlt habe. Also,
richtig cool.
Top.
Ich stelle immer gern zum Abschluss, und die stelle ich jetzt noch, immer so ähnliche Fragen, und zwar so Abschlussbotschaft, ob du so irgendwas noch mitgeben möchtest, jetzt vor allem mit, an Eltern, wo du sagst, hey, das ist so immer so meine Standardabschlussbotschaft, die gebe ich gern mit, die möchte ich, dass man sich so im Kopf behält, wenn man zurück an mich und meinen Vortrag oder meinen Podcast oder mein Hörbuch denkt oder irgendwie sowas.
Kinder hören nicht so sehr auf das, was man sagt. Sie kopieren dein Verhalten. Ich sehe das an meinen Kindern, die, wenn ich, also in Situationen reagiere ich oft, oder vielmehr, ich sehe an meinen Kindern genau, wie ich oft in Situationen reagiere, weil die verwenden die Sätze, ich sage oft Scheiße, Mann, oder so, mit so einer gewissen Handbewegung, die machen eins zu eins nach. Du siehst es und du kannst nicht abstreiten, dass die das von dir hat. So. Drauf achten.
Sehr gut, dann nehmen wir das so mit. Dominik, es hat mich so gefreut, dass du bei mir heute im Podcast warst, dass du mir von deinem Leben erzählt hast, von deiner Geschichte und echt viel Spannendes mitgegeben hast und richtig coole Botschaften, glaube ich, durch den ganzen Podcast durch. Und ich bin schon ganz gespannt, wie der heutige Vortrag dann noch wird. Ich sage nochmal vielen Dank, dass du da warst und freut mich sehr, dass du das schöne Ländle wieder besucht hast, oder? Wieder, ne?
Ja, wieder. Genau. Und mach ich jetzt öfter.
So cool. Danke dir.
Sehr gerne.